Ja, danke schön und heute zusammen. Es wird das letzte Wort auf Schweizerdeutsch heute sein. Wir sind bekanntlich am CC 39 und wir werden hoffentlich auch allen, die nicht aus der Schweiz sind, heute einen coolen Einblick bieten. Alle, die aus der Schweiz sind, werden das eine oder andere vielleicht schon gehört haben. Wir versuchen, euch auf eine Reise mitzunehmen, auch mit etwas Schalk, mit einem Augenzwinkern, aber auch gleichzeitig mit den relevanten Themen, die dieses Jahr und vermutlich auch noch nächstes Jahr stattfinden. Kirje und ich, wir sind die Co-Geschäftsleitung der Digitalen Gesellschaft. Wir sind eine der größten NGOs in der Schweiz, die sich für digitale Grundrechte einsetzt. Und es freut uns mega, dass ihr alle heute hier seid und mit uns diese Reise durch die Schweiz unternehmt. Wir werden nicht nur uns natürlich zwischen Bodensee und Matterhorn bewegen. Wir werden auch den wilden Westen und den noch wilderen Osten nicht auslassen. Und wir werden auch in die Zentralschweiz und natürlich an den Jastisch gehen. Zuerst nach Zürich.
Ja, wir starten unsere Tour durch die netzpolitische Schweiz in Zürich. Und zwar stand 2025 erneut die EID ganz oben auf der netzpolitischen Themenliste. Ihr habt es alle mitbekommen. Und wir erinnern uns auch, der Kampf um die EID geht sehr lange zurück. Die erste Stellungnahme haben wir tatsächlich vor fast 10 Jahren geschrieben. Kurz ausgeholt.
Wow, da warst du jung.
Ja, das war 2019. Ja, genau, im Jahr 2019 vor der Debatte im Ständerat hat das Lobbying einen ersten Höhepunkt gefunden, hier mit einem selbst gebastelten Pappschild. Der Rest ist schnell erzählt und euch auch bestens bekannt. Wir haben das erste Referendum damals zusammen mit Public Beta noch im selben Jahr, also 2019, ergriffen. Die Volksabstimmung konnte mir dann mit fast 65% Nein-Stimmen gewinnen und haben dann auch gleich mitgeholfen, die Prinzipien für eine allfällige neue EID zu prägen, namentlich die Prinzipien von Privacy by Design und Privacy by Default. Die neue Vorlage hat dies dann auch gut berücksichtigt. Einige Verbesserungen, zum Beispiel im Bereich Überidentifikation, konnten wir im Parlament noch erreichen. Die Details dröseln wir hier nun nicht nochmals auf. Eine Anekdote möchte ich aber gerne noch erzählen, darum auch das Bild nach Zürich. Und diese hat sich nach dem netzpolitischen Abend zur EID im September im letzten Jahr abgespielt, die Anekdote, also ganz zum Schluss der parlamentarischen Debatte. Damals war es so, dass der Nationalrat eben beschlossen hat, dass die EID an ein Stück Hardware gebunden werden muss, das sogenannte Holder Binding, zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl. Und das ist natürlich eine gute Sache. Allerdings hat sich eingeschlichen in diese Bestimmung im Gesetz, das war so verankert, dass die Verwendung einer Open-Source-Wallet als Applikation zur Aufbewahrung der EID praktisch verunmöglicht worden wäre. Noch im Karl, im Anschluss an die Podiumsdiskussion, haben wir mit dem Bundesamt für Justiz gestritten und konnten noch für den kommenden Tag, und das ist sicher ziemlich außergewöhnlich, noch eine Online-Besprechung aushandeln. Und an dieser haben wir dann intensiv über die technischen Eigenschaften gerungen, die nötig wären, damit eben eine Open-Source-App verwendet werden kann und wie dann die rechtlichen Bestimmungen sein müssten. Und wir konnten uns dann nach einigem Hin und Her auch einigen. Das Ganze hat es dann auch durch den Ständerat geschafft. Und am Schluss hatten wir eine EID oder eine EID-Gesetz, besser gesagt, zu dem wir auch stehen konnten. Auch hier, das Referendum gegen das Gesetz wurde erfolgreich lanciert. Allerdings hatten dann am Abstimmungssonntag die BefürworterInnen einen knappen Vorsprung. Es zeigte sich damit allerdings auch, dass wir jetzt nicht unbedingt ein Vertrauensproblem in der EID per se, aber ganz sicher ein Vertrauensproblem in die Digitalisierung in der Schweiz im Generellen haben. Das heißt, die Menschen gutieren nicht, wie viel Missbrauch und Überwachung heute mit Daten betrieben wird. Das heißt, auch digitale Technologien müssen höchsten Standards an Datenschutz und Sicherheit genügen, damit die Bevölkerung ihnen vertraut und sie auch akzeptiert. Digitale Anwendungen müssen also das Leben der Menschen konkret verbessern, ihre Rechte schützen und ihre Selbstbestimmung stärken. Und daran müssen sich auch alle zukünftigen digitalpolitischen Vorhaben orientieren. Und dafür können wir, und das möchten wir auch, das Zünglein an der politischen Waage sein.
Jetzt, wie versprochen, in den Wilden Osten nach St. Gallen. Und dort wird gerade dieses Thema hier eingeführt, E-Collecting. Und das ist natürlich etwas, was sehr eng mit dem Vertrauen in die Demokratie zusammenhängt. E-Collecting, das ist die elektronische Version des Unterschriftensammelns, das wir ja in der Schweiz mit der direkten Demokratie sehr oft und sehr, sehr ausgiebig pflegen. Und die Idee ist nun, das zu digitalisieren. Das betrifft das Herz der direkten Demokratie. Das ist auch eine sehr emotionale Angelegenheit. Es geht auch um hochsensible Daten. Es geht um Meinungsäußerungen zu unserer politischen Orientierung. Es gibt viel Vertrauen, das man dazu schaffen muss. Und gleichzeitig ist das Vertrauen in diese Unterschriftensammlungen auch angeschlagen. Das haben sicher alle, die in der Schweiz leben, mitbekommen. Es gab Fälschungsskandale zu den analogen Unterschriften. Deshalb ist es eine Chance, dass wir über E-Collecting reden. Jetzt St. Gallen ist ein Kanton, der bereits ein Pilotprojekt gestartet hat, der bereits eine Software geschaffen hat. Und hier sehen wir jetzt ein Bild aus einer Demo-Vorführung. Also das sind nicht echte Daten. Aber so präsentiert sich die Software, wie in St. Gallen E-Collecting betrieben werden soll. Man sieht hier also, man hat übrigens die Übersicht über den ganzen Kanton, man sieht da alle Frischknechts, die vielleicht unterschrieben haben für das Spital Lummerland und vielleicht nicht. Und wenn man sich das so anschaut, dann wird einem relativ schnell klar, das ist weder sonderlich datensparsam, das Programm ist auch nicht Open Source. Und so wollen wir kein E-Collecting haben. Also es soll nicht möglich sein, mit einmal nach Frischknecht suchen zu sehen, wie all die Frischknechts im Kanton St. Gallen eigentlich politisch stehen. Sowas wollen wir nicht. Dann haben wir uns gesagt, wir machen das besser. Und deshalb wechseln wir nach Bern. Weil dort hat ein Hackathon stattgefunden unter der Leitung der Bundeskanzlei. Und wir haben für dort nicht weniger als ein Dreamteam zusammengestellt, das wir hier sehen. Wir haben links unten Sandro Skalko, ist einer der Experten für digitale Verwaltung und vor allem auch im Bereich E-Collecting. Dann haben wir Luciano, er ist Experte für Inklusion oder ein Spezialist, auch ein Aktivist für Inklusion. Den hier in der Mitte, den kennt ihr schon, das ist der MVP, den man überall einsetzen kann. Dann haben wir hinten rechts Max, der ist von der ETH, und rechts vorne Dani Graf, er ist Aktivist, der wohl leidenschaftlichste Aktivist der Schweiz für direkte Demokratie. Die und Noe und David, die hier nicht drauf sind, die haben zusammen ein Modell entwickelt, wie wir E-Collecting machen wollen in der Schweiz, mit einem völlig anderen Modell, als ihr es vorher gesehen habt. Nämlich mit einem, das Transparenz schafft über die Sammlung, wo man gleich sieht, wie viele Unterschriften eigentlich für ein Begehren gesammelt wurden. Das auch mehr Privatsphäre bietet, dass im Endstadium eigentlich nur noch die Person, die unterschrieben hat, weiß, dass sie unterschrieben hat. Und dass auch die Kontrolle dieser Unterschriften viel effizienter macht. Und ihr fragt euch jetzt, ja gut, mehr Privatsphäre als in St. Gallen, das ist sicher wichtig, aber es gibt nämlich auch sonst noch ein Privatsphäre-Problem der Schweizer Unterschriftensammlung, weil ihr seht das dann hier. Das hier ist ein WhatsApp-Bild, das ich erhalten habe. Ich bin in diversen Komitees dabei, wo Unterschriften gesammelt werden. Ihr seht das jetzt hier natürlich schön so blurried, oder? Das hat mich aber unblurried erreicht. Sowas wird einfach auf WhatsApp rumgeschickt, weil man sich freut, dass wir 50 Unterschriften gesammelt haben. Wenn ihr wissen wollt, wer da unterschrieben hat, fragt ihr jetzt die Meta-KI und sagt, bring mir ein Bild raus, das Unterschriften zeigt, und dann kriegt ihr wahrscheinlich das hier ausgespuckt. Gut, also wir wollen diese Technologie weiterentwickeln, wir wollen, dass solche Sachen nicht mehr passieren können, wir wollen auch nicht ein System wie in St. Gallen, kein Gesinnungsregister, und dafür setzen wir uns nächstes Jahr ein, auf der politischen Ebene für die Rahmenbedingungen und auf der technischen Ebene für die richtige Technologie, für das richtige Konzept. Und wir wissen auch, dass das vielleicht sogar wieder in einer Volksabstimmung über das E-Collecting enden kann. Da werden wir uns sicher engagieren, hoffentlich auf der richtigen Seite, wo wir auch dahinter stehen können.
Damit verschieben wir unseren Fokus in die Nachbarschaft nach Liebefeld in der Gemeinde Könitz. Hier ist der Sitz des Bundesamtes für Gesundheit. Und damit kommen wir nach einer guten und einer durchzogenen Vorlage nun zu einer versemmelten Vorlage. Vor kurzem hieß es noch elektronisches Patientendossier. Dieses ist nun ganz offiziell tot. Neu sollen wir alle ein elektronisches Gesundheitsdossier erhalten. Und dies ist wortwörtlich so zu verstehen. Also das heißt, wir alle sollen ein elektronisches Gesundheitsdossier bekommen, ob wir wollen oder nicht. Wer keines möchte, muss selber aktiv werden und dem widersprechen. Für alle, die dies nicht tun, wird ein Dossier angelegt und, wie praktisch, auch gleich mit Gesundheitsdaten befüllt. Und die Daten sollen dann in einer zentralen Datenbank und unter der Kontrolle vom Bund gespeichert werden. Was kann da bloß schief gehen? Im Ernst, in Norwegen konnte in diesem Fall hier noch nicht mal mehr zweifelsfrei festgestellt werden, ob die Daten der Hälfte der Bevölkerung tatsächlich weggekommen sind oder die Möglichkeit für den Angreifer, die Angreiferin nur theoretisch bestand. Und damit nochmals etwas Kontext für die Schweiz. Und ich springe damit auch nochmals etwas zurück. Wir hatten also eine E-Idee ohne Privacy by Design, die haushoch abgelehnt wurde an der Volksabstimmung. Dann hatten wir eine Abstimmung zu einer E-Idee mit einem guten Datenschutz und der zweiten großen Frage, und zwar nach der Freiwilligkeit, die die Bevölkerung bewegt hat. Diese Abstimmung konnte nur ganz knapp gewonnen werden. Und nun haben wir weder Freiwilligkeit noch Privacy by Design beim Gesundheitsdossier. Wie wird die Bevölkerung wohl entscheiden? Wahrscheinlich eher so wie bei der ersten Idee. Aber noch sind wir nicht so weit. In der Zwischenzeit versuchen wir es noch mit gut zureden.
Wir gehen zurück nach Zürich. Das wunderbare Zürich hier, die Limmat und die Altstadt. Wer würde denn nicht schon gerne nach Zürich kommen? Das haben sich auch ganz viele Firmen gedacht. Sie werden freundlich unterstützt von der Greater Zurich Area, das ist die Standortförderungsorganisation. Ihr könnt jetzt da jedes einzelne Logo anschauen und es ist im Fall noch schwierig, einen Giganten zu finden, der nicht drauf ist. Das ist, ihr könnt sonst uns danach an der Bar sagen, falls ihr eine große Tech-Firma findet, die nicht drauf ist. Ja, keiner fehlt. Und das hat sicher auch eine Auswirkung auf die Schweizer Politik. Diese Tech-Giganten sind wichtige Player geworden. Vielleicht hat auch einen Einfluss, dass es in der Schweiz weder einen DSA noch einen DMA noch eine KI-Regulierung gibt für den Moment. Das macht das Ganze natürlich etwas einfacher als in der EU. Die Schweiz ist ein attraktiver Hub für diese Tech-Giganten. Sie haben auch Hochschulen, die ihr auch hier drauf seht. Das gehört dann zum Package. Jetzt gibt es aber trotzdem das Bestreben, eine sogenannte Plattformregulierung einzuführen, mindestens quasi für die digitalen Dienste, also ein DSA-Äquivalent oder mindestens etwas, was sich daran anlehnt. Ein DMA, davon ist noch keine Rede. Eine KI-Regulierung könnte es auch geben. Dazu kommen wir dann gleich noch. Aber wir werden sehen, dieser Vorschlag ist in die Vernehmlassung gegangen Ende Oktober. Wir sind momentan daran, diese Antwort zu verfassen. Es ist ein zaghafter Vorschlag natürlich, aber für Schweizer Verhältnisse ist es auch ein wichtiger Schritt, dass man doch sagt, wir wollen diese Firmen, die hier nicht nur ihren Sitz haben, sondern auch hier ihre Geschäfte machen, gewissen Regeln unterziehen, die die öffentliche Debatte betreffen. Ja, das ist ein Bild, das Alex aus unserer aus unserer digitalen Gesellschaft gezeichnet hat. Es ist ein wunderbares Bild, das momentan so ein bisschen aufzeigt, um was es eigentlich noch geht. Neben den genauen Regeln bei der Plattform geht es auch darum, dass man sagt, wir sind ein Land, wir sind ein souveränes Land, wir sind ein souveräner politischer Raum und wir wollen diesen politischen Raum auch selbst gestalten und nicht einfach die AGB der Tech-Giganten umsetzen. Es geht um digitale Souveränität, das spielt bei der Plattformregulierung und vielen anderen Bereichen rein. Das ist so ein Wort geworden, das wir auch hier andauernd entdecken. Und für uns ist es zentral, dass hier die Schweiz auch ihre Regeln ergreift. Wir werden sehen in diesem aufgeheizten Spiel zwischen der EU und der USA, wie sich die Schweiz positionieren wird. Wir setzen uns dafür ein, dass wir den Schweizer Rechtsstaat hier auch verteidigen können. Die versprochene KI-Regulierung. Wir gehen in meinen Heimatort oder meinen Wohnort nach Luzern und dort ist mir und wahrscheinlich Millionen bis Milliarden von anderen Menschen auf der Welt diesen Sommer eines Mal schnell klar geworden, nämlich die Google-Suche sieht plötzlich schon recht anders aus. Hier eine harmlose Frage, die plötzlich mit einem Text beantwortet wird, statt mit einer Linkliste. Und ausgerechnet in diesem Sommer, wo das in der Schweiz und in Europa ausgerollt wurde, gibt es eine wunderbare Idee, die uns aus Bundesbern erreicht hat, nämlich es soll wieder eine Linksteuer geben im Zeitalter, wo die Links gerade in den KI-Texten verschwinden. Nun gut, es war ein Vorhaben, das hier wieder erweckt wurde, ein kleiner Zombie, den wir schon vor einigen Jahren glaubten, dass wir ihn getötet hätten. Jetzt ist er wieder auf der politischen Agenda. Ein unschlagbares Timing, muss man sagen, von unserem Bundesrat. Nichtsdestotrotz wurde das nun wieder aufgebracht. Es blieb aber gleichzeitig nicht allen PolitikerInnen verborgen, dass sich dieses Informationsökosystem gerade ändert und dass eine Linksteuer, wenn man kaum mehr Links anklickt, vermutlich auch nicht mehr so viel Sinn macht, geschweige denn Ertrag. Gleich neben Luzern gibt es Küsnacht am Rigi. Dort wohnt die Politikerin Petra Gössi. Sie wollte etwas tun. Sie hat gesagt, ja gut, dieses Informationsökosystem, das wollen wir nicht so lassen, wie es einfach ist. Da gibt es bestimmte Regeln, die wir neu setzen müssen. Und sie hat dann eine Motion eingereicht und das ist diese hier. Besserer Schutz des geistigen Eigentums vor KI-Missbrauch. Sie hat es sicher, unterstellen wir jetzt mal, gut gemeint, ist aber völlig übers Ziel hinausgeschossen, denn mit diesem Vorstoß wäre eigentlich faktisch KI-Chatbots in der Schweiz verboten worden. Der Ständerat hat das noch nicht gemerkt übrigens, da wurde diese Motion ohne Gegenstimme überwiesen. Danach haben das ein paar Leute schon noch mal ein bisschen genauer angeschaut und der Nationalrat hat das dann entschärft und es ist jetzt nicht mehr, wie es vorgesehen war, ein Opt-in, sondern ein Opt-out. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr nach dem Vorstoß sucht. Der Vorstoß wurde dann etwas abgeschwächt, jetzt an die Verwaltung übergeben und wir werden uns nächstes Jahr, wahrscheinlich noch übernächstes Jahr, damit beschäftigen, wie wir die Schranken setzen wollen zur Nutzung von Inhalten in KI, in generativer KI, in KI-Chatbots, wie wir es natürlich vor allem haben. Das Leistungsschutzrecht übrigens, mit dem dieses Kapitel begonnen hat, das wurde jetzt gemerged mit dieser Diskussion hier. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass man nicht den Gedanken des Leistungsschutzrechts, nämlich diese Linksteuer, diese Umkehrung der Internetkultur, dass man die nicht jetzt tatsächlich in eine Vorlage reinpackt, wo man weitergeht, wo man auch dann über KI, über generative KI spricht. Ja, das Informationsökosystem ändert schnell, das ist eine Herausforderung für uns, aber wir bleiben da dran und wir werden uns für die Freiheit und die Information, für die freie Information, für die Öffentlichkeit einsetzen.
Dann sind wir auf unserer Reise nochmals in St. Gallen. Es geht um die Kabelaufklärung, respektive unsere Beschwerde gegen die Kabelaufklärung. Hier hat das Bundesverwaltungsgericht ein wegweisendes Urteil jüngst gefällt. Es hält in diesem Urteil fest, dass die Massenüberwachung unserer grenzüberschreitenden Kommunikation nicht grundrechtskonform ist. In seinem Urteil hält das Gericht verschiedenste schwerwiegende Mängel fest. Erstens, es besteht kein ausreichender Schutz vor Missbrauch. Zweitens, es ist nicht gewährleistet, dass der Geheimdienst nur relevante Daten bearbeitet. Drittens, es gibt keine Vorkehrungen zum Schutz von journalistischen Quellen. Viertens, eine effektive Aufsicht ist nicht gewährleistet. Und fünftens, den Betroffenen steht kein wirksames Rechtsmittel für eine nachträgliche Überprüfung zur Verfügung. Dies ist in dieser Deutlichkeit eine große Überraschung. Ein Knaller aus St. Gallen. Wir gehen heute also noch eins trinken. Die erste Runde geht sozusagen aufs Haus. Allerdings, und das ist nun der Wermutstropfen, gibt das Gericht dem Geheimdienst und dem Gesetzgeber nun 5 Jahre Zeit, die Mängel zu beheben. Und dies wird nun sehr interessant sein zu beobachten. Denn tatsächlich ist ja das Nachrichtendienstgesetz in Revision schon seit längerem. Bereits 2022 fand eine Vernehmlassung statt. Die Botschaft lässt seither auf sich warten und sie wird immer wieder verschoben. In der Zwischenzeit gab es bereits neue Skandale, wie zum Beispiel derjenige beim Cyber-NDB. Ich gehe hier nicht weiter darauf ein. Hierzu soll es aber eine weitere Gesetzesanpassung geben und auch diese Vernehmlassung ist seit 2024 ausstehend. Und nun soll es also mit der Kabelaufklärung noch eine dritte, parallele Anpassung geben des Geheimdienstgesetzes. Wir sind entsprechend gespannt, wie dieses Durcheinander gelöst werden soll. Auf jeden Fall hätten wir eine einfache Lösung, und zwar mindestens den Abschnitt 7 zur Kabelaufklärung ersatzlos zu streichen. Und gerne darf es auch ein bisschen mehr sein. Dann hätten wir noch eine zweite Überwachungsgeschichte. Sie betrifft unter anderem Proton und Threema, hier die jeweiligen Geschäftssitze. Es geht um die FÜPF-Revision, um die Verordnung zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Der Bund will hier mit einer Verschärfung den Überwachungsstaat massiv ausbauen. Neu sollen unter anderem eine Identifikationspflicht für Internetdienste ab 5000 BenutzerInnen gelten, wenn sie Kommunikation für diese ermöglicht. Selbst Online-Speicher soll diese Pflicht umfassen. Damit wären die Geschäftsmodelle von Threema oder Proton direkt gefährdet, aber auch alle anderen Anbieter wären davon betroffen. Entsprechend groß und zu Recht war auch der Aufschrei. Fast 1000 Seiten Stellungnahmen sind zusammengekommen. Dies ist für eine Verordnung doch außergewöhnlich viel. Und das Verdikt war eindeutig. Müsste man es in einem Wort zusammenfassen, es wäre vernichtend. Leider scheint der zuständige Bundesrat Beat Jahns und auch der Dienst ÜPF sich vom Weg nicht abbringen zu lassen. Für den Bundesrat ist es aber auch nicht so wichtig. Hat Jahns doch im Donnerstag Jass auch auf Nachfrage nochmals bekräftigt, dass sie im Bundesrat WhatsApp nutzen würden. Die Medienstelle ist dann zurückgerudert. Sie würden Threema Work verwenden. Doch ja, genau diese App droht nun ins Ausland verdrängt zu werden. Immerhin konnten wir bis anhin erreichen, dass es nun eine Überarbeitung des Vorschlags gibt. Ob dies reichen wird, wird sich zeigen. Es soll eine Regulierungsfolgenabschätzung geben, hätte man auch schon früher machen können. Und es soll dann eine zweite Vernehmlassung im Laufe von 2026 stattfinden. Doch bis dahin bleibt natürlich die ganze Unsicherheit bestehen und die tut dem Innovationsstandort Schweiz sicherlich gut. Ironie off.
Überall da draußen gibt es die digitale Zivilgesellschaft. Und diese digitale Zivilgesellschaft, die wächst. Nicht nur hier am Vortrag, sondern auch in der Schweiz. Wir werden immer mehr. Ja. Und wir merken das nicht nur einfach an der Anzahl Mitglieder, an der Anzahl Leute, die an Veranstaltungen kommen, an der Anzahl von Personen, die sich engagieren wollen. Wir merken das auch, das ist vielleicht nicht immer sichtbar für alle, wir merken das auch, man will uns, die digitale Zivilgesellschaft und insbesondere auch die digitale Gesellschaft, für immer mehr Vorhaben politisch, zivilgesellschaftlich an Bord haben. Und die EID war am Schluss ein Murks, aber wir haben es dank dem geschafft, nach einem Referendum für unsere Prinzipien zu werben, für eine EID nach unseren Prinzipien, für eine EID, die danach breit getragen wurde. Und ich weiß nicht, wie stark ihr da am Sonntag vor dem Fernseher wart, als dieser Abstimmungssonntag war, aber wenn ihr genug früh da wart, dann habt ihr das hier gesehen, dieses Interview ganz hinten. Das war ein reines Interview mit der Pro-Seite. Dann seht ihr natürlich Kire dort und die Frau, die mit dem Rücken zur Kamera steht. Das ist Monika Rühl, das ist die Chefin von Economy Swiss. Also Kire und Monika Rühl haben da zusammen die EID verteidigt. Und das zeigt auf, wie wir es geschafft haben, für unsere Prinzipien mit einem langen Weg, mit der nötigen Kondition zu mobilisieren und da am Schluss auch das so durchzusetzen, wie wir das wollen. In der Schweiz ganz wichtig sind Referenden. Sie sind vielleicht auch mal eine Initiative, kann man ja auch mal daran denken. Aber momentan sind wir, wie ihr gesehen habt, eher daran am Denken, wie wir die bestehenden Vorlagen prägen können. Und wir haben, wenn wir wirklich breit sind, wenn wir groß sind, dann haben wir auch eine direkte politische Kraft und nicht nur über Petitionen, die dann meist eben ein bisschen wirkungslos sind, sondern tatsächlich über Referenden, wie man es machen kann. Und wir sehen hier ein Bild, das ist ein älteres Bild, aber es zeigt, wie man als Bewegung schlussendlich tatsächlich bis hin zu Volksabstimmungen alles gestalten kann. Und sich immer wieder an einer Volksabstimmung messen zu können oder nur schon daran zu denken, ob etwas in einer Volksabstimmung bestehen würde, ob es bestehen würde, wenn die digitale Gesellschaft mit im Boot ist oder nicht, das hilft uns auch zu überlegen, wie schaffen wir es, dieses Vertrauen zu schaffen, das gelitten hat. Wie schaffen wir es, Teilhabe zu schaffen? Wie schaffen wir es, eine Digitalisierung zu haben, die eben mehr Menschen nützt? Eine Digitalisierung auch für möglichst alle. Und das war ein besonders schöner Moment. Vielleicht habt ihr die Arena zur EID geschaut und es ist einfach über die EID hinaus ein extrem schöner Moment, wenn man sieht, dass Leute wie Vanessa Grant, die übrigens dann auch am Winterkongress auftreten wird, sagen können, hey, mein Leben wird besser durch bestimmte Technologien, die meine Grundrechte stärken, die die Privatsphäre auch achten, dass wir hier zusammen Allianzen schmieden können, um wirklich auch etwas zu erreichen für ganz viele Menschen in der Schweiz.
Dann möchten wir noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Unter dem Stichwort Community, Rael hat es schon erwähnt. Wer nach dem famosen 39C3 Lust auf mehr Kongress hat, all denen sei der Winterkongress ans Herz gelegt. Dieser findet am 20. und 21. Februar 2026 zum 9. Mal in der Roten Fabrik in Zürich statt. Es gibt über 30 Vorträge und Workshops, einen großen Marktplatz und viele Leute zu sehen und zu treffen. Programm und Ticketing sind online unter winterkongress.ch. Dann sind wir aber auch noch etwas hier in Hamburg. Wir haben einen Infostand bei Bits und Bäume. Wir veranstalten nun gleich unmittelbar an diesem Vortrag ein Community-Treffen im SOS Lecture Saal 6. Das ist gleich hier nebenan. Und wir gehen im Anschluss noch zusammen etwas festen. Bekanntlich geht die erste Runde aufs Haus. Wir würden uns freuen, uns gleich noch mit euch austauschen zu können. Damit sind wir mit unseren Themen durch und sagen Danke. Es müsste noch etwas Zeit für Fragen und Antworten sein.
Vielen herzlichen Dank. Genau, es gibt... Bitte, Mikrofon 1.
Ich habe das jetzt im Verlauf des Talks hier festgestellt und vorhin auch im Talk mit Bianca. Der Politik scheint ein persistenter Speicher für die Erfahrungen zu sammeln, die wir machen. Wir fangen bei jeder Vorlage wieder bei Adam und Eva an. Es braucht, wie ihr angetönt habt, vermutlich auch bei anderen Vorhaben, wieder denselben, man rennt gegen die Wand, es stürzt ab, man fängt wieder von vorne an und das ist eine Menge verschwendete Zeit, Energie, Geld und so weiter. Was können wir tun, um diesem Problem entgegenzuwirken? Weil ich finde das frustrierend, dass das immer und immer und immer wieder dieselben Vorgänge sind. Das ist schade.
Ich würde sagen, du sprichst uns aus dem Herzen. Allerdings muss man schon auch konstatieren, dass sich auch in den Parlamenten etwas bewegt. Es sind auch immer wieder mal neue Leute, jüngere Leute, etwas technikaffinere Leute am Werk. Es gibt aber auch wieder Rückschritte. Also die letzten Wahlen haben uns digitalpolitisch in der Schweiz schon auch ziemlich wieder zurückgeworfen. Das heißt auch, die richtigen Köpfe ins Parlament zu wählen. Da gibt es schon ein paar ganz gute Leute, auch über die Fraktionen hinweg. Sie sind vereinzelt, aber es gibt sie. Und von daher ist es schon so. Ich würde mal sagen, es geht schon etwas in die richtige Richtung, aber es ist viel zwei Schritte vor, einen zurück. Und das ist schon frustrierend und aufwendig. Das ist sicherlich so.
Dankeschön, kann ich mir vorstellen. Es gibt eine weitere Frage an Mikrofon 2.
Ja, hallo, vielen Dank für den Talk. Ihr seid ja in der Schweiz, ihr habt neu ein Internet Governance Forum Verein und ich freue mich, dass die digitale Community so groß geworden ist. Seid ihr dort auch aktiv und wann ist denn das Treffen des Schweizer Internet Governance Forums?
Ich bin mit dem konkreten Datum gerade etwas überfragt und wir sind am Rande beteiligt.
Ja, es war jeweils im Oktober. Ich war am letzten IGF. Ich nehme an, es wird wieder im Oktober sein. Wir sind da allerdings, also wir hatten letztes Mal einen Teil eines Vortrags, aber es ist recht breit. Wir sind da jetzt nicht im Lead. Es gibt eine separate Struktur auch für diesen Verein. Aber es lohnt sich sicher, das zu unterstützen. Es ist eine von vielen Plattformen, wo man immer wieder diesen Austausch pflegen kann. Super Leute, auch noch mehr aus dem Business-Kontext, aus dem Wissenschaftskontext, aus dem Verwaltungskontext zieht. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dorthin zu gehen und das zu unterstützen. Ja.
Dankeschön. Weiter geht's an Mikrofon 1, bitte.
Ja, hallo. Gestern hat Cory Doctorow einen Talk hier gehalten, wo er gemeint hat, eigentlich gäbe es große, wie soll ich sagen, wirtschaftliche, man würde wirtschaftlich viel gewinnen können, wenn man eben Reverse Engineering erlauben würde, gerade bei großen Tech-Firmen aus den USA. Die USA haben durch ihre Wirtschaftskraft halt all ihren Handelspartnern diese Reverse Engineering Verbote durchgesetzt. Seht ihr da einen Weg im politischen System der Schweiz?
Also ich hab das relativ kurz abgehandelt in dem Teil zur Plattformregulierung, diese ganze Frage von USA, Big Tech versus Europa und Schweiz. Ich also ich finde die Idee mega wichtig und gut. Es ist einfach momentan ist es quasi ein geopolitisches Schlachtfeld und persönlich bin ich der Meinung, gut, wir waren in der Schweiz hatten wir 39% Zoll, was massiv mehr war als in der EU. Also es ist jetzt bewiesen, dass sich Anbiederung nicht lohnt. Da könnte man das gleich voll in die andere Richtung.
Wir haben Ihnen eine Uhr und einen Goldbarren gegeben.
Ja.
Vielleicht braucht man einfach einen Goldbarren mehr.
Ja, genau. Ich fände, es würde sich lohnen, hier komplett in die andere Richtung zu gehen, wie du auch sagst. Es ist natürlich aber klar, dass das politisch einfach ein sehr, sehr schwieriges Terrain ist, momentan in diese Richtung zu gehen. Aber auf jeden Fall wäre es etwas, wo wir finden, da muss man sich dafür einsetzen. Ich glaube, Cory hat gestern die richtigen Gründe dafür geliefert.
Dankeschön. Es gibt eine Frage aus dem Internet tatsächlich.
Genau, also es gibt die Frage, da die Schweiz ja mit dem neuen EU-Abkommen auch am Digital Euro-Programm Horizon teilnimmt, muss da nicht auch der AI-Act der EU übernommen werden?
Nein, der EU-AI-Act muss nicht übernommen werden, aber natürlich gilt durch das Marktortprinzip im AI-Act diesen auch für einen Großteil der Unternehmen in der Schweiz.
Mikrofon 2, bitte. 2, Entschuldigung.
Wir sehen ja in anderen Ländern, dass die Tech-Giganten tatsächlich mit der Zeit immer mehr an politische Macht gelangen. Ihr habt eine schöne Slide gehabt, dass die Tech-Giganten jetzt auch in Zürich bzw. in der Schweiz vertreten sind. Gibt es Anzeichen, dass sie auch Lobbyismus bzw. andere Art von politischer Macht betreiben in der Schweiz?
Ja, auf jeden Fall. Also unser Parlament ist ein sehr verlobbyiertes Parlament. Also, es gibt überall Lobbyismus, aber ich meine, wir haben natürlich in ganz vielen Geschäften sie als Gegner, ab und zu mal als Verbündete, meistens aber als Gegner. Und dann merkt man schon, dass sie extrem viel Macht haben, extrem viele Ressourcen in das investieren und dass es natürlich auch eine sehr offene Haltung den Tech-Giganten gegenüber gibt. Also man fördert das ja auch, man promotet das. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal nicht nur sein Geld an Google und Microsoft zu geben, sondern auch an die digitale Gesellschaft, um da ein bisschen mehr Waffenreichheit herzustellen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Die letzte Frage kommt von Mikrofon 1, bitte.
Okay. Nochmals eine kurze Frage zur AID. Ihr hattet jetzt im Vortrag erwähnt, dass es doch noch möglich sein soll, eine Open-Source-Wallet-Applikation zu haben. Ich war ja leider ein wenig enttäuscht. Ich hatte ja gestimmt und wollte dann nach der Abstimmung die Svio-App benutzen. Aber die funktioniert nicht auf Selfish-OS, weil man dort kein Remote Attestation drauf hat. Mhm. Und ich möchte wirklich gerne auch dabei mithelfen, wenn das möglich ist, eine Open-Source-EID-Wallet zu haben, die ich auf meinem Linux ohne Remote Attestation ausführen kann.
Also das ist halt dann tatsächlich Teil der technischen Voraussetzung, die gegeben sein muss, dass wir eben Remote Attestation haben. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Remote Attestation gegeben ist, werden wir auch eine Open Source Wallet haben, um die EID speichern und vorweisen zu können.
Aber dann ist es ja nicht Open Source, weil das heißt ja, dann kommen irgendwelche Codes, die ich nicht kontrollieren kann, werden auf meinem Gerät ausgeführt und ich will das sehr bewusst nicht haben. Ich habe kein einziges Gerät, welches das unterstützt.
Also die Remote Attestation wird dann von der Hardware-Seite und von der Firmware unterstützt, also vom Smartphone oder vom Notebook.
Und das ist natürlich auch noch
das ist aber natürlich auch noch eine technische Entwicklung, die noch kommen wird. Aber sobald das gegeben wird, wird auch die Open-Source-Anwendung dann kommen. Aber das ist so. Oder andersrum gesagt, die Server beim Bund müssen halt gewährleisten können, dass sie mit der Hardware sprechen, um da genau die EID ablegen zu können und dass es da nicht intercepted werden kann und daher braucht es dieses Remote Attestation. Und ab diesem Zeitpunkt wird es auch eine Open Source Wallet geben können, um die EID ablegen und vorweisen zu können.
Vielen herzlichen Dank für den sehr informativen Talk und wir freuen uns, euch gleich nochmal zu treffen. Dankeschön. Bitte.